Auch ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ihr dürft gerne sitzen bleiben, ich möchte nur einmal beten. Mein Gott und Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass du zu uns sprichst. Und ich bitte dich, dass du auch jetzt sprichst, dass du durch dein Wort uns veränderst und in uns wirkst. Das, was wir Menschen nicht tun können, dass du es mit deiner göttlichen, geistlichen Kraft tust. Amen. Letztens haben Lara und ich einen Text durchgelesen und haben dabei so viele Schätze entdeckt, dass sie gleich gesagt hat, oh, darüber kannst du predigen. Und dann dachte ich, ja, stimmt eigentlich. Ich würde gerne diese Schätze mit euch teilen und mit euch diesen Bibeltext durchgehen. Und gleich zu Anfang, ich brauche wirklich eure aktive Mitarbeit. Wenn ich eine Frage stelle und ein bisschen warte, dann dürft ihr gerne antworten. Nicht mit Melden oder so, sondern einfach reinrufen. Natürlich sind Teile der Antworten schon in der Präsentation drin. Aber, also das heißt, ich muss jetzt nicht eintippen oder so. Deswegen, wenn ich euch nicht ganz so gut verstehe, nicht schlimm. Wir wollen trotzdem gemeinsam das durcharbeiten. Und ich will gleich direkt mit dem Text anfangen. Epheser 1, Vers 3 bis 14. Schlagt es schon mal auf. Ich werde zwischendurch manchmal den Bibeltext anstrahlen, aber nur so als Übersicht. Wirklich mitlesen kann man am besten, wenn man das in seiner Bibel oder auf dem Handy aufschlägt. Epheser 1, Vers 3 bis 14. So, was ist eure Reaktion, wenn ihr diesen Text jetzt an der Leinwand seht? Geht man so erstmal so ein bisschen zurück? So, ist überwältigend, oder? So, das Gesamte hier in einem, man kann es vielleicht gar nicht so gut lesen. Dieser Text ist im griechischen Original sogar noch viel überwältigender. Das ist ein Satz. Das ist ein Punkt ganz am Ende und dazwischen ganz viele Kommata, ansonsten ist das ein Satz. Also ich glaube, das dann vorzulesen oder durchzuarbeiten, ist nochmal anstrengender. Aber das ist so ein Manifest, ein Loblied, welches da Paulus geschrieben hat. Deswegen hat er das runtergeschrieben in einem Satz. Und wenn euch die Form schon überwältigt, wartet mal, bis ihr den Inhalt hört. Der ist noch viel genialer. Vielleicht kennt ihr das aus der Schule, so einen langen Text zu bekommen. Und dann hat man schon keine Lust mehr. Bei mir ist es manchmal ein bisschen anders. Ich liebe es irgendwie, wenn Texte lang sind. Ich bin immer enttäuscht, wenn ich irgendeinen Artikel durchlese und dann nach ein paar Zeilen ist schon zu Ende. Ich will mehr lesen. Aber ich weiß, das ist nicht normal. Normalerweise denkt man, boah, keine Lust mehr. Und das ist echt schade. Weil rückblickend merke ich, wie viel wir im Deutschunterricht gelernt haben, was wirklich wertvoll ist. Wie man einen Text durchliest, wie man ihn an den Text rangehen kann, um ihn besser zu verstehen. Und das bringt einem wirklich was. Damals denkt man das nicht, aber wirklich. Und deswegen machen wir heute ein kleines bisschen Deutschunterricht. Das ist jetzt nicht tiefgehend Deutschunterricht, aber so, wie wir vielleicht den Text durchgehen können, um uns was mitzunehmen. Und ich hoffe, ihr macht mit. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr antwortet, wenn ich Fragen stelle. Wir lesen jetzt gleich zuerst gemeinsam den Text, beziehungsweise ich lese ihn vor. Und dann wollen wir den Text anhand von 4 Fragen durchgehen. Und ihr könnt ja schon, ich werde die Fragen gleich oder einblenden, diese Fragen im Kopf haben, wenn ihr diesen Text selber lest oder wenn ihr immer zwischendurch reinschaut. Ne, die Fragen sind, wer kommt überhaupt in diesem Text vor? Wer sind sozusagen die Protagonisten? Und ist die Konstellation, die Beziehung, wie ist das zwischeneinander? Dann, was passiert zwischen diesen Protagonisten? Wie geschieht das? Also durch was oder wie genau? Und dann, wozu ist dieser Text geschrieben? Der Text ist nicht einfach nur so, damit wir nur staunen, das gehört aber auch dazu. Aber was soll dieser Text in uns auslösen? Was soll er in uns verändern? Wozu soll er uns bewegen? Und da kann ich gleich sagen, eigentlich steht das Ganze schon in den ersten und den letzten, in den ersten Wörtern und dann in dem letzten auch. Aber jetzt würde ich das gerne einmal lesen. Epheser Kapitel 1, Verse 3 bis 14. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner Herrlichkeit, seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in den Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss seines Wohlgefallens, den er gefasst hat in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, welchen wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Nach diesem Text kann man nicht anders als Amen zu sagen. Das ist so ein wunderbarer Text, so viel, was Gott uns hier sagt, was Paulus uns mitgeben möchte. Und ich würde jetzt gern einmal die erste Frage durchgehen. Wer? Wie bitte? Wozu? Ja, ne? Das kommt da schon durch, aber wir wollen trotzdem der Reihenfolge nach durchgehen. Wer? Wer kommt da vor? Ich habe einmal markiert, welche da vorkommen oder wo da was ist. Vielleicht ruft einfach rein. Lass uns sammeln. Wer kommt in diesem Text vor? Christus? Gott der Vater? Genau, Vater, Christus, der Heilige Geist, wir und, das kommt dann so ganz bisschen durch, aber es ist gar nicht so wichtig, da steht auch ganz am Ende ihr. Aber letztendlich ist das nur eine Unterscheidung, die Paulus in dem Moment macht. Er spricht von sich, von den Juden, die von Gott so viel empfangen haben und welches sie auch dann als Gläubige Jesu bekommen haben, und dann spricht er es eben auch den Ephesern zu, deswegen sagt er ihr, aber insgesamt lassen sich diese beiden, lässt sich das zusammenfassen, einmal wir und ihr, das sind alle Kinder Gottes, alle Gläubigen, und er sagt, die ihr gehofft und die ihr gehört und die ihr geglaubt habt, das sind wir und ihr, und Gott. Gott als Vater, Gott als Christus, als Sohn oder wie es an einer Stelle auch heißt, als Geliebter, und Gott als Heiliger Geist. Alle diese kommen hier vor. Und dann passiert vieles zwischen denen. Da komme ich zum ersten Punkt, und zwar, wenn wir diesen Text lesen, dann ist dieser Text in allererster Linie nur für diejenigen, die an Gott glauben. Das, was wir hier an Segen lesen, was wir hier an Verheißung lesen, das ist denen zugesprochen, die an Gott glauben. Und wenn du nicht an Gott glaubst, dann kannst du dir daraus nichts mitnehmen. Du kannst dir nicht sagen, ah okay, das hat Gott mir versprochen, das habe ich durch Gott bekommen. Gott hat das seinen Kindern gegeben, die an ihn glauben, aber denen, die nicht an ihn glauben, eben nicht. Da muss ich dich enttäuschen. Die harte Wahrheit ist, dass dieser ganze Segen, von dem wir hier lesen, dann nicht für dich ist. Gleichzeitig lesen wir aber auch, dass die Schwelle dazu, dass dieser Segen für dich sein kann, gar nicht so hoch ist. Es heißt in Vers 13, wir müssen hören und glauben. Dann gehörst du zu dieser Gruppe, wir und ihr alle, dann gehörst du zu denen, die an Gott, denen Gott diesen Segen versprochen hat. Und 50% davon hast du jetzt schon erfüllt, denn du hast davon gehört. Jetzt geht es nur noch darum, zu glauben. Wenn du glaubst, dann ist dieser gesamte Text für dich und Gott möchte dir diesen Segen zusprechen. Mindestens heute hast du gehört, Jesus ist für deine Sünden gestorben und er hat dich dadurch erlöst. Glaube daran. Dann darfst du den ganzen Rest dieses Textes mit dankbarem Herzen für dich annehmen. Wenn du schon sagen kannst, ja, ich gehöre zu diesem Wir, ich gehöre zu denen, die an Gott glauben und die seine Kinder sind, dann fällt dir auf, dass es zwischen Gott und dir. Paulus spricht hier die gesamte Gruppe an, aber letztendlich geht es nicht um die Beziehungen der einzelnen Personen in der Gruppe, sondern es geht um dich und um Gott. Schau nicht auf andere, schau nicht auf das, was Gott irgendwie für jemand anderen gesagt hat oder so, sondern was Gott für dich gesagt hat. Deine persönliche Beziehung zu Gott, das ist es, worum es hier geht. Das ist das, was Gott dir hier sagen möchte. Und da konzentriere dich darauf. Und was fällt noch auf? Es passiert viel in diesem Text, und zwar etwas, was Gott den Menschen tut oder sagt, und dann zwischendurch ein wenig, was wir Menschen für Gott tun können. Und wenn wir hier einmal das sammeln, das machen wir ja gleich in dem Punkt was, da wird auffallen, das, was Gott uns tut, ist ganz, ganz, ganz viel, und zwischendurch kleine einzelne Sachen sind das, was von uns in Richtung Gott geht. Und auch da, das ist meistens ganz passiv. Wir sollen hören, wir sollen hoffen, wir sollen glauben. Aber das ist einfach nur noch eigentlich annehmen von dem, was Gott für uns tut. Und es ist ganz klar, Gott ist derjenige, der alles tut. Und du bist derjenige, der nichts dazu tun kann. Deine Aufgabe ist es, das anzunehmen. Gott hat alles gemacht und wir können nichts dazu beisteuern. Aber was genau? Was genau sind hier die Verben sozusagen? Manchmal sind die Verben als Nomen verkleidet, als ein, nicht nur als Tu-Wort, sondern als ein, wie sagt man? Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja genau, aber eben nicht nur als Verben, sondern, obwohl das ist schon ziemlich als Verben da drin. Ich habe auch hier markiert, einmal blau ist das, was wir Gott tun, in Richtung zu Gott, und gelb das, was Gott uns tut. Und da ruft einfach rein, was sind das, die ihr, also da wird man vielleicht nicht so gut lesen können, vielleicht sucht ihr im eigenen Text, in der eigenen Bibel, was sind da die Punkte, die Gott uns tut, die er uns versprochen hat, die von Gott in unsere Richtung gehen. Segnen, genau, ganz zum Anfang. Er hat uns gesegnet in Vers 3. Er hat uns vergeben. Hier in Vers 6 hat er uns begnadigt. Davor sagt er in Vers 4 noch, wie er uns auserwählt hat. In Vers 7, er hat uns erlöst. Gott hat uns erlöst. Vorherbestimmt, genau. Ich glaube, das habe ich in dem Punkt auserwählt auch eingepackt. Er hat uns ein Geheimnis bekannt gemacht. Er hat uns beerbt, er hat uns ein Erbe versprochen und er hat uns versiegelt. All das hat Gott uns getan. Und das, was wir Gott tun, ist einmal zuerst hören, hoffen, glauben. Das ist das, was wir tun sollen, um das alles annehmen zu dürfen. Und dann dienen zum Lobpreise seiner Herrlichkeit. Das ist, was wir im Anschluss tun können. Und das ist, klingt wie ein aktiver Part, aber eigentlich ist das auch ein versteckter passiver Part, denn eigentlich können wir darin nur ausleben, was Gott uns schon gegeben hat. Das, was er uns geschenkt hat, die Gaben, die Freude. Genau. Unterm Strich, wenn du diesen Text für dich annimmst, dann kann ich dir sagen, du bist gesegnet. Gott gibt uns einen Wert. Ohne dass wir vorher etwas tun können, gibt er uns einen Wert, denn er hat uns auserwählt. Nicht, weil wir besonders sind, sondern umgekehrt, weil er uns auserwählt hat, sind wir etwas Besonderes. Denn dadurch sind wir buchstäblich Gottes Kinder. Er hat uns zur Sohnschaft vorherbestimmt. Kannst du dir einen größeren Segen vorstellen, als dass Gott sagt, ich habe dich zu meinem Kind vorherbestimmt, du sollst mein Kind sein. Und zusammenfassend sagt er ja auch in den ersten Versen, mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen sind wir gesegnet. Wenn Gott uns segnet, dann segnet er uns nicht, also das kommt manchmal so als Beiwerk dabei, aber das ist nur, sind die Krümel, die vom Tisch fallen sozusagen. Das, was er uns versprochen hat, sind eben nicht die großen Häuser oder die gefüllten Geldspeicher. Nein, er hat uns viel mehr versprochen, nämlich geistliche Segen, die so viel wertvoller sind, die uns niemand nehmen kann. Gnade und Erlösung. Er hat uns Freiheit vor der erdrückenden Last der Sünde versprochen. Wie viele Menschen nennen sich reich, aber werden doch von den Sünden um sie herum, die andere Menschen ihnen tun oder die sie selber tun, gequält. Sie werden von ihrem Innern gequält. Und du kannst durch Gott geistlich gesund sein. Du kannst Frieden in dir haben, obwohl Menschen sich an dir versündigen. Obwohl du selber sündigst, kannst du Frieden in dir haben, der jede Eifersucht und der jede Verletzung überwindet. Das ist ein geistlicher Segen, den Gott dir gibt. Er hat dich versiegelt. Niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen. Der Heilige Geist bezeugt, du bist ein Kind Gottes. Und selbst Satan kann dir nichts anhaben, weil Gott selbst sagt, durch den Heiligen Geist, das ist mein Kind, an ihm werde ich wohlgefallen haben. Und er hat uns beerbt. Eines Tages wird ein solcher Reichtum auf uns im Himmel warten, den wir gar nicht beschreiben können, den wir gar nicht in Worte oder in Bilder fassen können. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, wenn ich mir als Kind Reichtum vorgestellt habe im Himmel, dann war das für mich ein unendlicher Pool an Legosteinen. Weil ich immer dachte, oh, schade, dass wir nicht noch mehr Lego haben, dann kann ich noch mehr bauen, noch mehr bauen. Aber jetzt natürlich, wenn man älter wird, denkt man an anderen Dingen, aber letztendlich geht es darum, oh, warum kann ich nicht das haben, warum kann ich nicht das haben? Im Himmel ist uns ein Reichtum versprochen, der so viel unendlicher ist, dass er alles wieder gut macht. Alles das, was wir hier erleben, wo wir vielleicht benachteiligt werden, wo wir Sorge fühlen oder wo wir Verzicht haben, dann schau auf das Erbe, was dir versprochen ist im Himmel. Das ist nur ein Part davon, dass wir sagen können, oh, das ist alles unendlich, aber es gehört eben dazu. Das ist der Segen, der auf uns wartet. Und wenn Gott uns dieses ganzen Segen gibt, auch schon hier auf der Erde, dann ist das typisch Gott, dass er das eben nicht tröpfchenweise gibt, so immer so ganz bisschen, sondern wir haben gelesen in einem Vers, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Gott gibt eben nicht so, wie wir, manchmal in aller Sparsamkeit unser Brot schmieren oder so. Gott gibt nicht so ganz, ganz, ganz bisschen. Gott gibt überströmend, so dass wir überwältigt werden, aber eben so, dass wir nicht danach ertrinken. In aller Weisheit und Einsicht. Wenn Gott uns mit seinem Segen komplett einmal überströmen würde, dann würden wir gar nicht damit klarkommen. Aber er gibt uns so, dass wir überwältigt werden, aber eben nicht ertrinken. Er gibt uns so viel Wasser, dass wir vollkommen erfüllt sind, aber trotzdem noch Atem holen können. Sodass du überwältigt wirst und nicht mehr weißt, wohin damit, aber eben nicht ertrinkst. Und wie gibt er uns diesen Segen? Wie können wir diesen Segen empfangen? Da müssen wir dem Text auf eine kleine Besonderheit gucken. Und zwar wollen wir den Text einmal untersuchen auf Präposition. Präposition, was ist das? Kann einer kurz beschreiben? Das sind Wörter, die Beziehungen zwischen anderen wiederherstellen oder zeigen. Also Beziehungen im Sinne von zeitlich, örtlich oder solche Zusammenhänge. Also in oder unter oder durch oder zu. Das sind Präpositionen. Und dieser Text ist voll davon. Ich habe auch hier ein paar Mal welche markiert. Und die sind wichtig. Fällt euch denn, wenn ihr einmal den Text anguckt, irgendeine Präposition sehr häufig auf? In, genau. Und ich habe gerade vorhin auch, als Viktor seinen Text gelesen hat, ist mir das auch sofort ein paar Mal aufgefallen. Da steht ganz oft dieses in. Und dieses in, da ist natürlich, Präpositionen sind nur an sich nicht wichtig, sondern die zeigen ja immer auf etwas hin. Und dieses in steht auch immer in einer sehr häufigen Konstellation. In Christus. Oder manchmal nur verkürzt in ihm. Das lesen wir auch ganz oft, aber das ist genau das Gleiche. In ihm, in Christus. So bekommen wir den Segen. Das ist das Geheimnis. All diesen Segen, den wir hier finden, haben wir allein in Christus. Nicht in der Liebe oder in den guten Taten, in unserem Herzen oder in Allah oder in sonst irgendetwas. Wir haben das gesamte Geheimnis in Christus. Er ist der Schlüssel. Alles, was wir hier lesen, sind Segnungen, die uns bestimmt sind. Aber das, was Paulus uns sagen möchte und immer wieder einfließen lässt, ist in Christus. Er ist die Grundlage und das Ziel. Er ist die Hoffnung, die Kraft, das Leben. Keine Freiheit ohne Jesus, kein Sattsein ohne Jesus, keine Freude ohne Jesus, kein Segen, keine Erlösung, keine Erwählung, keine Gnade, kein Erbe ohne Jesus. Und dieses Geheimnis, diesen Schlüssel, den hat Paulus auch schon hier in einem Vers nochmal zusammengefasst, Verse 9 bis 10. Da hatte ich das nochmal hervorgehoben. In ihm und in dem Geliebten, in Jesus, durch Jesus Christus. Und in den Versen 9 bis 10 sagt er, also Gott, hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Ich kann es nicht besser zusammenfassen, als es die Bibel in anderen Stellen nochmal selber tut, zum Beispiel in Philipper 2, Vers 9. Darum hat ihn, also Jesus, Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus werden einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes, des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Oder noch kürzer in Römer 11, Vers 36, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Was macht das jetzt mit uns? Wozu? Abraham wollte das schon gleich direkt zu sagen und das deutet sich ja auch von Anfang an. Und letztendlich ist es auch das eine, was ich euch mitgeben möchte, was dieser Text in euch auslösen sollte und womit wir reagieren sollten, wozu dieser Text da ist. Ich habe ja anfangs gesagt, unsere Punkte sind eher passiv. Das ist nur die halbe Wahrheit. Der Text sagt es ja nämlich in den ersten und den letzten Worten, gepriesen sei Gott und zum Schluss zum Lob seiner Herrlichkeit. Dafür sind wir da und dafür sind wir gesegnet. Wir sind das Kunstwerk Gottes und wie jedes Kunstwerk können wir nichts dafür, dass wir erschaffen wurden. Wir können auch nichts dafür, dass Gott uns so gesegnet hat. Wir sind dafür da, den Künstler zu loben, allen zu zeigen, wem wir unsere Existenz zu verdanken haben. Das ist es, was damit gemeint ist, heilig und tadellos zu sein, welches wir auch in dem Text lesen. Er hat uns mit allem ausgestattet, um heilig und tadellos zu sein und ihn dadurch zu loben und zu ehren. Unsere Aufgabe ist es, es anzunehmen und darin zu bleiben und uns nichts davon zu entfernen. Mir ist da ein Bild eingefallen, ich weiß nicht, ob das perfekt passt. Mir hat es in dem Moment geholfen. Und zwar, wer hat schon mal solche Babyfotos gesehen oder vielleicht sogar gemacht? Die sind doch schön. Die schaut man sich gerne an und freut sich. Wie viel hat das kleine Kind dafür beigesteuert, für dieses Bild? Es hat gar nichts gemacht. Das, was es machen sollte, ist eben nichts zu machen. Sich zurückzuhalten. Wenn es anfängt, vielleicht selber seine Töne und seine Bewegung dabei zu geben, dann könnte es das Bild durcheinander bringen. Die Eltern haben es zur Welt gebracht. Die Eltern haben wahrscheinlich, oder vielleicht auch der Fotograf, angeordnet, alles ins rechte Licht gesetzt, das Foto gemacht, bearbeitet. Und am Ende ist da ein schönes Bild und wir denken, oh, welch ein süßes Baby. Und das Baby hat gar nichts gemacht. Der Unterschied zu uns ist, das Baby ist nicht dafür da, damit wir alle die Eltern so toll finden. Aber wenn wir das auf uns übertragen, könnte man das so sagen. Wenn andere Menschen uns anschauen und sehen, oh, da ist Frieden, da ist Freude, da ist Segen, dann müssen wir sagen, wir haben gar nichts gemacht. Gott hat alles gemacht. Wir sollen heilig und tadellos sein, um ihn zu ehren. Er hat uns alles dazu gegeben. Das ist der Sinn unserer Existenz, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und das sollen wir machen mit allem, was wir können, mit allem, was wir sind. Singe, lache, musiziere, tanze, spiele, segne, tröste, ermahne, liebe und vor allen Dingen sei. Du bist zum Lob seiner Herrlichkeit. Und ich möchte zusammenfassen, damit wir aus dieser Deutschunterrichtsstunde mitnehmen, was wirklich wichtig ist. Und wenn du denkst, boah, das ist ja wirklich ein genialer Text und der hat ja gar nicht da alle Sachen erklärt, das stimmt. Ich habe jetzt versucht, einen Überblick und den einen Kerngedanken daraus zu nehmen, aber da sind ja so viele einzelne Verse mit einzelnen großen Themen, die sich aufmachen. Nur zu, nimm diesen Text, grab darin, lies darin und schau, was noch in diesen Versen Gott uns versprochen hat, was dahinter alles steckt, was er dir mitgeben möchte. Und wenn ich das zusammenfassen würde, würde ich sagen, wir haben alles von Gott durch Jesus Christus empfangen, damit wir ihn loben. Oder wie es der Text selber sagt, in den ersten Worten und den letzten, und das packe ich dann einfach zusammen, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen Christus, zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen.